Wie viel sind 2000 Quadratmeter? Was passt wohl drauf auf eine solche Fläche? Mein Garten hat 200 Quadratmeter. 2000 ist das Zehnfache, vor allem also eine ganze Menge mehr Arbeit. Ich denke über diese Zahlen nach, denn ich bin unterwegs zum Weltacker im Botanischen Volkspark Blankenfelde am nördlichen Rand von Berlin. Der Weltacker. Ich blicke auf zwei große Parzellen, die nehmen etwa so viel Fläche ein wie ein städtischer Supermarkt. Am Feldrand Rechtecke hat Spiegel das Laub zusammen.
Herzlich willkommen auf dem Weltacker. Was wir hier darstellen auf etwa 2000 Quadratmeter ist eigentlich die Weltagrarproduktion. Das heißt, hier kann man sehen, wie viel Platz, wie viel Raum nimmt zum Beispiel Reis ein, wie viel Platz nimmt Soja ein, wie viel Platz nimmt Weizen oder Kartoffel ein.
Teilen wir die Ackerfläche dieser Welt durch die Zahl der Menschen auf der Erde, ergibt das etwa 2000 Quadratmeter pro Kopf. Und auf diesen Quadratmetern muss alles wachsen, was wir verbrauchen. Das will das Projekt Weltacker verdeutlichen. Doch wir in Deutschland brauchen deutlich mehr Fläche.
Zum Beispiel wir hier in Deutschland, wir sind bei etwa 2700 Quadratmetern. Wir importieren sehr viel Fläche. Also wir importieren landwirtschaftliche Produkte. Das heißt, wir verbrauchen Fläche woanders.
Und genau das ist ein Problem. Vor allem, wenn wir, wie in diesem Podcast des Bund für Umwelt- und Naturschutz, über die Bioökonomie sprechen. Denn Bioökonomie bezeichnet ja im weitesten Sinne eine Ökonomie, die nicht auf fossile Rohstoffe setzt, sondern auf Biomasse. Wenn wir aber verstärkt mit nachwachsenden Rohstoffen wirtschaften wollen, brauchen wir dafür Platz, um sie anzubauen. Doch Platz ist nun mal begrenzt auf diesem Planeten.
Bioökonomie. Zukunftschance oder leeres Versprechen? Ein Podcast des BUND.
Für die Bundesregierung ist die Bioökonomie ein Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung. Unsere heutige erdölbasierte Wirtschaftsform soll sich wandeln, hin zu einer nachhaltigen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen. Also Autoreifen aus Löwenzahn, Treibstoffe aus Mais, Dämmmaterial aus Pflanzenfasern. Der Landwirtschaft kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Als Rohstoffproduzentin soll sie stabile und nachhaltige Erträge und Produkte liefern. Also wird die Nachfrage steigen. Die Möglichkeit, die Anbauflächen auszubauen, ist jedoch begrenzt und im Zweifel nicht nachhaltig. In Folge 2 unseres Podcasts soll es also darum gehen, auszuloten, welche Potenziale und welche Grenzen für die Bioökonomie in der Landwirtschaft liegen. Bioökonomie und Landwirtschaft, jetzt wird's eng. Ich bin Anna Bilger von Studio 3. Hallo. Zurück auf dem Weltacker. Eckhard Spiegel betreut hier Anbau und Ernte. Es ist Ende Februar, noch wächst hier nicht viel. Ich sehe ein bisschen Klee, ein paar vertrocknete Sojapflanzen und Getreideähren stehen noch aus dem vergangenen Jahr. Und sogar Baumwolle und Erdnüsse hat Eckhard Spiegel hier angebaut. Doch der größte Teil der Fläche ist Mais, Reis und Getreide vorbehalten.
Hier war letztes Jahr der Mais. Hier stand der Mais drauf. Das kann man sich vorstellen, die ganze Parzelle hier.
Also das heißt, es ist ungefähr eine Fläche von 20 mal 12 Metern, vor der wir stehen.
Ein bisschen mehr, 20 mal 13 mal 14 Meter. Ja. Ja, also das ist die zweitwichtigste Getreidekultur. Sehr, sehr wichtig in der Welt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die deutschen Verhältnisse hier drauf übertragen würde, dann wäre es so, dass ich nur von hier bis hierher... Das wird als Körnermais angebaut. Das heißt aber nicht, dass der Körnermais gegessen wird, sondern das ist nur potenziell zum Essen. Ja. Der ganze Rest ist hauptsächlich Biogas und Tierernährung direkt. Ja. Also fast drei Viertel ist nicht für den menschlichen Konsum.
Der Weltacker hilft mir und allen Besucherinnen und Besuchern, globale Zusammenhänge von Landwirtschaft, Ernährung und individuellem Lebensstil zu verstehen. Mais ist nicht nur ein Nahrungsmittel für Menschen, sondern vor allem für Tiere. Gleiches gilt für Soja. Esse ich also viel Fleisch, dann geht viel der Fläche für den Anbau von Tierfutter drauf. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir in Deutschland pro Kopf mehr Fläche verbrauchen, als wir theoretisch zur Verfügung haben. 2700 Quadratmeter sind es hier etwa. Armut führt zu einem deutlich geringeren Flächenverbrauch pro Kopf. Aber dafür gibt es noch weitere Gründe.
Wir haben einen neuen Partneracker in Indien. Die wollten gerne ein indisches Feld machen. Das heißt, ich sollte nach derselben Statistik die indische Agrarproduktion herstellen. Und da ist es so, die verbrauchen pro Kopf 1300 Quadratmeter. Warum? Der Hinduismus pusht sehr stark die vegetarische Lebensweise. Und außerdem ist deren Intensität, mit der sie das Land nutzen, sehr viel höher als hier. Das hat klimatische Gründe. Und das führt dann halt dazu, dass sie gerade mal nicht mal die Hälfte von dem Land verbrauchen, was wir verbrauchen.
Thea Czarnke ist Professor für Agrarökologie an der Universität Göttingen.
Ganz egal, was wir jetzt hier machen, wir müssten vor allen Dingen erstmal von unserem extremen Ressourcenverbrauch runterkommen, weil wir den auch gar nicht durch unsere Landschaften und unsere Produktionsflächen auch bedienen können. Deutschland und die EU sind ja nicht nur Exportweltmeister, die EU ist auch Importweltmeister. Und sie importiert Agrargüter, die eine Fläche benötigen wie ganz Deutschland.
Thea Czarnke erklärt mir, dass Deutschland und die EU in großem Ausmaß Agrargüter importieren und damit Flächen anderswo verbrauchen, vor allem im globalen Süden.
Wir importieren ja nicht nur Soja oder Baumwolle im ganz großen Stil. Wir profitieren dann auch noch davon, dass dieser Anbau unter Gesichtspunkten erfolgt, die mit unserem Grundgesetz und unserem Verständnis, sagen wir mal Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, wenig zu tun hat. Tatsächlich importieren wir, wie man täglich auch in der Zeitung lesen kann, Soja aus Brasilien, wo Leute verfolgt werden, gerade indigene Gruppen verfolgt werden, die häufig auch zu Hungerlöhnen produzieren. Aber das nehmen wir alles in Kauf zugunsten unseres Lebensstandards und unseres großen Ressourcenverbrauchs.
Wenn aber immer mehr Biomasse benötigt wird, heißt das, die Flächenkonkurrenz wird weiter verschärft. Mehr Ackerfläche wird gebraucht. Also verschwinden Brachen, Böden werden übernutzt und Wälder gerodet. Bei uns und im globalen Süden. Dadurch werden mehr Emissionen frei, wird gebundenes CO2 abgegeben. Um die Artenvielfalt zu schützen und den Klimawandel aufzuhalten, ist die Fläche der Erde bereits jetzt mehrfach verplant. Stellt auch Anne Tittor fest. Sie ist Soziologin an der Universität Jena.
Die Fläche reicht nicht. Die ist in den letzten Jahren mehrfach verplant worden. Und es gibt bisher viel zu wenig Kohärenz zwischen diesen einzelnen Politikstrategien. Also die Bioökonomie-Debatte wird immer noch viel zu abgekoppelt von beispielsweise der Debatte um Naturschutz.
Anne Tittor betreut und koordiniert ein Forschungsprojekt des Bundesforschungsministeriums zu Bioökonomie und sozialen Ungleichheiten. Die Debatte um Bioökonomie braucht in ihren Augen noch etliche Weichenstellungen, bis sie wirklich nachhaltig wird. Bioökonomie ist für sie nicht automatisch umweltfreundlich. Ökolandbau könnte helfen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
Eigentlich wäre in der Bioökonomie aber Platz für ein anderes Landwirtschaftsmodell, ein agrarökologisches, das nämlich auch noch viele weitere Vorteile hätte im Vergleich zu dem agrarindustriellen. Zum einen würde es tatsächlich zum Runterkühlung der Erde beitragen, weil es viel weniger Ressourcen verbraucht, weil es aber auch viel weniger klimaschädlich ist. Es hätte größere Beschäftigungseffekte, weil in dieser industriellen Landwirtschaft auch kaum Arbeitsplätze sind und das wird jetzt zusätzlich durch die Digitalisierung wären es auch noch mal weniger Arbeitsplätze. Insofern glaube ich, dass eine nachhaltige Bioökonomie eigentlich nur mit einem deutlichen Ausbau von Agrarökologie passieren kann.
Auf immer größeren Feldern werden Monokulturen angebaut. Die Böden werden überdüngt und mit riesigen Geräten bewirtschaftet sowie mit Pestiziden bearbeitet. Dieses Modell der industriellen Landwirtschaft steht in der Kritik. Für Thea Czarnke allerdings ist vor allem die Größe der bewirtschafteten Felder ausschlaggebend.
Wenn man Priorität darauf setzt, wie man Artenvielfalt fördert, dann hat die Verkleinerung von Flächen eine sehr große Wirkung. Wir haben in einem EU-Projekt untersucht, dass eine Verkleinerung von 6 Hektar auf 1 Hektar Flächen zu einer Versechsfachung der Artenvielfalt von Insekten, Pflanzen, Vögeln führt. Sehr große Effekte, wie gesagt, haben sie auch, wenn sie auf Gemenge übergehen oder viele Früchte haben. Dann erhöhen sie die Heterogenität in den Landschaften und haben damit auch eine sehr große Auswirkung auf die Artenvielfalt.
Wie wir den Boden bearbeiten, die Pflanzen behandeln und die Ernte verarbeiten, das hat Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Böden. Wie aber geht das zusammen mit dem wachsenden Hunger nach Flächen und nach Rohstoffen in der Welt, frage ich mich. Lässt sich das, wie es etwa Anne Tittor oder auch der BUND fordern, mit einem Ausbau des Ökolandbaus vereinbaren, der doch eigentlich weniger ertragreich ist als konventioneller Landbau?
Natürlich ist es so, dass erstmal in einem allerersten Moment der Ertrag in der agrarökologischen Landwirtschaft im Vergleich zu einer hochtechnisierten, industrialisierten und mit genveränderten Substanzen arbeitenden leicht zurückgeht. Allerdings ist es auch so, dass wir überhaupt nicht genau wissen, was sind eigentlich die Langzeitfolgen dieser agrarindustriellen Produktion. Stichwort Antibiotika-Einsatz und entsprechende Resistenzen, Stichwort Grundwasser. Also insofern sind ja ganz viele umwelt- und sozialökologische Schäden, die dadurch verursacht werden, die im Moment überhaupt nicht diesem Sektor zugerechnet werden.
Gerade bei der Konkurrenz um Flächen und natürlich dem Gesichtspunkt der Produktivität ist ein schwerer Nachteil beim Ökolandbau auch, dass die Produktivität so gering ist. Ich denke, für eine Intensivierung, die nicht auf Kosten der Artenvielfalt geht, spielt sicherlich die Pflanzenzüchtung und ertragreichere Sorten eine große Rolle, die auch gleichzeitig eine gewisse Widerstandsfähigkeit haben. Und dafür wären auch Manipulationen, wie sie durch die Genschere angeboten werden, durchaus eine sinnvolle Möglichkeit.
Über neue Züchtungen, über Genmanipulationen wie die Genschere CRISPR zumindest nachzudenken, Thea Czarnke findet es wichtig. Mithilfe der Genschere und des sogenannten Genome Editing soll es möglich sein, Erbgut gezielt zu bearbeiten und zu verändern. Auch viele Unternehmen argumentieren, so könne man Nutzpflanzen mit besseren Eigenschaften entwickeln. Etwa Pflanzen, die stabiler gegen Trockenheit seien. Auch die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung fördert die technologieoffene Forschung. Dem widerspricht Daniela Wannemacher, beim BUND für Gentechnik zuständig. Für sie ist das die große Gefahr in der Diskussion um Bioökonomie, dass durch die Hintertür Gentechnik salonfähig gemacht werden soll.
Wir als BUND, als Umweltverband, lehnen Gentechnik in der Landwirtschaft ja vor allem ab, weil damit natürlich vor allem ökologische Risiken verbunden sind. Die klassische Gentechnik kann sich auskreuzen, auch die neuen Gentechnikverfahren können sich auskreuzen. Da ist aus unserer Sicht sehr schwer abschätzbar, was das für Folgen für die Ökosysteme hat. Neue gentechnische Verfahren wie CRISPR-Cas oder Gene Drives, die auf CRISPR-Cas beruhen, die sollen sogar ganz aktiv Ökosysteme verändern, indem zum Beispiel ganze Populationen zum Aussterben gebracht werden. Also das ist einfach ein Eingriff in ein Ökosystem, also in ein offenes System, der schwer rückholbar ist. Und das heißt, wenn das negative Folgen hat, negative ökologische Folgen, dann ist das kaum wieder einzufangen.
Daniela Wannemacher hält es für zentral, dass strengere Gesetze zur Gentechnik in Europa erhalten bleiben. Verbraucherinnen und Verbraucher akzeptierten keine gentechnisch veränderten Pflanzen, sowohl aus gesundheitlichen als auch aus ökologischen Aspekten. Zudem würden vor allem Konzerne von Patentrechten profitieren.
Momentan ist es ja schon so, dass Europa einen Wettbewerbsvorteil damit hat. Oder europäische Landwirtinnen, die auf Gentechnik verzichten, haben einen Wettbewerbsvorteil, dass sie ohne Gentechnik anbauen und ohne Gentechnik anbauen können. In Argentinien oder in Kanada ist das zum Teil schon gar nicht mehr möglich, dass Bäuerinnen oder Bauern sagen können, wir wollen keine gentechnisch veränderten Pflanzen anbauen, weil genau diese Auskreuzungsproblematik oder auch Kontamination bei der Ernte und bei der Verarbeitung dazu führen, dass sie das gar nicht garantieren können, dass ihre Ware oder ihre Saat gentechnikfrei ist.
In ihrer Forschung hat sich Anne Tittor von der Universität Jena ausführlich mit Argentinien beschäftigt. Ein Land, in dem es schon seit Mitte der 1990er Jahre erlaubt ist, genverändertes Soja anzubauen. Mais und Soja als Monokulturen seien hier in den vergangenen Jahrzehnten massiv ausgebaut worden, kleinbäuerliche Strukturen zurückgedrängt worden.
In Argentinien hätten in den vergangenen Jahren vor allem große transnationale Konzerne die Landwirtschaft bestimmt und jetzt ein großes Interesse daran, den Diskurs um Bioökonomie mitzubestimmen.
Wenn ich jetzt nach Argentinien schaue, wo ich in erster Linie geforscht habe in den letzten Jahren, dann würde ich sagen, dass das Agribusiness, also der Agrarsektor, die haben jetzt angefangen, Bioökonomie als ihr Feld zu entdecken. Die haben ein Landwirtschaftsmodell, das überhaupt nicht nachhaltig, aber sehr wettbewerbsfähig und sehr profitreich auf dem Weltmarkt ist. Und die fangen jetzt an, Bioökonomie für sich zu entdecken. Und Ähnliches kann man auch für Brasilien oder auch für Malaysia sagen, wo also so Agro-Business-Akteure, die im Soja, im Palmöl, im Zuckerbereich schon lange sozusagen ein sehr expansives Modell verfolgen, die fangen jetzt an, auch von der Bioökonomie zu profitieren.
In Argentinien, aber auch im Rest von Lateinamerika und den USA würden Regierungen und Landwirtschaft stark auf genverändertes Saatgut setzen. Und so schwappe die Debatte mit dem Diskurs um Bioökonomie auch wieder nach Europa und Deutschland.
Deutschland spielt für die Bioökonomie-Debatte eine ziemlich wichtige Rolle. Deutschland hat zum Beispiel immer diese Global Bioeconomy Summits ausgerichtet und der Deutsche Bioökonomierat, aber auch namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland werden in der Bioökonomie-Debatte global immer wieder zitiert. Auch in Argentinien war das so, dass Deutschland immer wieder als so ein Vorbild oder zumindest als so ein Bezugspunkt fungiert. Insofern glaube ich, hätte Deutschland viel Einflussmöglichkeiten, auch für eine andere Bioökonomie zu werben. Und ich glaube, dass man viel offener über das Umgehen mit diesen Zielkonflikten reden muss und dass man auch über das Thema Gentechnik nochmal sprechen muss und über die Risiken, die mit der Gentechnik verbunden sind, deutlich stärker auch von deutscher und europäischer Seite sozusagen sagen muss, dass das auch mittelfristig hier nicht zugelassen wird.
Statt den Einsatz von Gentechnik über Bioökonomie nach Europa zu importieren, findet es Daniela Wannemacher vom BUND wichtiger, im Rahmen der Bioökonomie darüber zu sprechen, dass wir politische Rahmenbedingungen brauchen, die unseren Konsum verändern helfen und wir verzichten müssen, gerade in Deutschland und Europa. Wir müssen unseren Ressourcenverbrauch drastisch einschränken und unseren Lebensstil ändern.
Es geht natürlich nicht, wenn wir uns alle oder wenn die ganze Welt sich so ernähren will, wie das Europa und die USA und die Industrieländer gerade tun. Es ist total klar, wir müssen runter von diesem hohen Anteil an Fleisch in unserer Ernährung. Und das ist auch was, was der BUND immer dazu sagt. Wenn wir eine nachhaltigere Landwirtschaft wollen, eine ökologischere Landwirtschaft, das muss auch gar nicht der Ökolandbau sein, wie wir ihn heute kennen, aber eine agrarökologische Landwirtschaft, dann wird das nur gehen, wenn wir alle weniger Fleisch und weniger tierische Produkte essen.
Ich bin zurück auf dem Weltacker bei Ekkehard Spiegel. Welchen Effekt es hat, was wir essen, das verdeutlichen Sie hier mit dem sogenannten Flächenbuffet. Auf einer kreisrunden Fläche wird angepflanzt, wie viel Fläche ein bestimmtes Gericht braucht.
Da kann man sich angucken, wie viel Fläche habe ich denn heute gegessen. Mhm. Da gibt es so, also hier machen wir unterschiedliche Gerichte. Was weiß ich, da ist nebeneinander eine Spaghetti Bolognese und eine Spaghetti mit Tomatensauce und dann Lerneffekt, okay, Spaghetti Bolognese, ist Fleisch drin, braucht wesentlich mehr Fläche. Mhm.
Ich bin erstmal erleichtert. Weil ich auf Fleisch verzichte, ist mein Flächenfußabdruck also kleiner. Eckhard Spiegel isst selbst etwa einmal in der Woche Fleisch, weil er nicht darauf verzichten mag, streitet darüber dann aber regelmäßig mit seiner vegetarisch lebenden Tochter, erzählt er. Für ihn ist neben dem Fleischkonsum ein weiterer Faktor zentral in der Debatte um Bioökonomie, die Verschwendung von Lebensmitteln. Auch das lässt sich am Weltacker gut zeigen.
Wir stehen ja hier an diesen roten Fähnchen. Alles, was in der Richtung ist, okay?
Ja.
Alles in der Richtung, die ganze Fläche, das ist alles, wird produziert, um weggeschmissen zu werden. Das sind 30% der Fläche, die werden produziert und danach gehen sie verloren. Ja, das handelt sich nicht um Kulturen, die auf dem Acker eingehen wegen Krankheiten oder solche Sachen, sondern es wird produziert und dann wird es weggeschmissen. So, ich würde zum Beispiel die Bioökonomie auffordern, verringert das und dann könnt ihr euren Meister drauf pflanzen.
Thank you.
2000 Quadratmeter. So viel Ackerfläche steht jedem Menschen auf der Welt rechnerisch zur Verfügung. Doch es wird immer enger in der Landwirtschaft. Wenn also die Bioökonomiestrategie der Bundesregierung nicht geschärft wird, drohen sich die Probleme der Landwirtschaft noch zu verschärfen. Ich sehe es wie meine Gesprächspartnerinnen. Wir brauchen ein Umdenken und wir müssen uns eingestehen, ein Weiter-so ist nicht mehr möglich. Klar, auch wir Verbraucher und Verbraucherinnen können etwas tun. Weniger Lebensmittel wegwerfen, weniger Fleisch essen. Aber viel entscheidender ist es, dass auf politischer Ebene Rahmenbedingungen für eine ökologischere Landwirtschaft geschaffen werden. Für kleinere Felder, um die Artenvielfalt zu schützen. Für bessere Böden, weniger Überdüngung und. Außerdem braucht es neue Ideen und Wirtschaftsweisen. Also der verstärkte Einsatz von Rest- und Abfallstoffen, regionale Wirtschaftskreisläufe, eine Postwachstumsgesellschaft. Wie das aussehen kann und wie es anders laufen kann, davon erzählt die dritte Folge dieses Podcasts des Bund für Umwelt- und Naturschutz, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Das war die zweite Folge unserer Podcast-Serie Bioökonomie – Chance oder Versprechen vom BUND. Alle Folgen findet ihr auf www.bund.net/bioökonomie und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns eine Mail an info@bund.net. Wenn euch das Thema weiter interessiert, auf der Internetseite des BUND findet ihr auch ein umfassendes Dossier über Bioökonomie. Ich bin Anna Bilger von Studio 3. Vielen Dank fürs Zuhören.